Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit mir, Hans.
Und ich bin Max.
Und wir sprechen hier, falls ihr uns zum ersten Mal hört, über, wie gesagt, Katastrophen und Unglücke aller Art, also auch schwierige Fälle. Deswegen überlegt euch ruhig, ob ihr gerade in der Stimmung dafür seid, wenn wir hier über Katastrophen sprechen. Und Max, wir haben ja gerade eine etwas besondere Sache gemacht. Und zwar haben wir einen Dreiteiler gerade hinter uns gebracht über Boeing. Das war für uns ein großes Experiment. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat.
Genau, also schreibt uns gerne Feedback. Wir sind echt gespannt, ob das gut ankam, diese Spezialfolgen, sage ich mal. An sich freuen wir uns auch natürlich, wenn ihr uns bewertet auf euren Podcast-Playern. Und wenn ihr uns unbedingt 5 Sterne geben wollt, dann sind wir die Letzten, die was dagegen haben. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns bewertet und auch so schreibt. Und die Folge heute ist jetzt wieder eine klassische Folge. Also wer diesen Podcast schon länger hört, der wird verstehen, was ich meine. Also wir sprechen wieder über ein bestimmtes Unglück, über eine Katastrophe in dieser einen Folge jetzt.
Ja, und damit wollen wir eigentlich auch fast schon mal einsteigen. Aber vorher, Max, will ich noch eine Sache von dir wissen. Wie fandest du denn unseren Boeing-Dreiteiler? Wollen wir sowas in der Art nochmal machen?
Also von meiner Seite fand ich es mega, weil mein Nerdherz da wirklich höher geschlagen hat, dass man sich so intensiv mal mit einer Sache beschäftigt. Ich glaube, wir haben es ein bisschen angerissen in diesen Boeing-Spezialfolgen, dass wir beide auch wirklich Bock hätten, sowas nochmal zu machen. Mhm. Und ich weiß, du hast eine ganz bestimmte Leidenschaft, die du sehr gerne mal aufarbeiten würdest in einem, ich sag mal, mindestens Dreiteiler, wenn nicht sogar noch länger. Und zwar würdest du ja gerne auch mal den Beginn der Luftfahrt, so 50er, 60er Jahre Luftfahrt machen, glaube ich, so
absolut.
In die Richtung.
Ja. Das ist nämlich, wie ich finde, eine der spannendsten Zeiten auch der Luftfahrt. Und ich glaube, da haben auch viele noch so diese Idee mit irgendwie Leuten, die noch im Flieger rauchen dürfen und so weiter vor sich. Und das fände ich spannend. Deswegen, falls ihr Lust habt, da auch mehr drüber zu hören, schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram. Wir lesen alle Nachrichten, probieren auch immer zurückzuschreiben. Und dann nehmen wir uns das nochmal vor. Denn ich fand auch, ich glaube, vielleicht macht man sich da nicht so ganz in die Forschung, aber wir müssen ja immer auch wahnsinnig so aussieben und ausfiltern, wie viel wir überhaupt hier in unsere 40, 45 Minuten halt reinbekommen können. Und da mal so einen Dreiteiler zu machen, war dann eine richtig coole Möglichkeit für uns, auch einfach mal total in die Tiefe zu gehen. Und genau. Deswegen hoffen wir natürlich, dass das geklappt hat. Und bevor wir uns aber mit der Frühzeit der Luftfahrt auseinandersetzen, gehen wir erstmal zurück in die 90er, würde ich sagen.
Genau, wir gehen in die 90er Jahre und zwar in das Jahr 1996. Es ist eine Katastrophe aus Deutschland. Sie spielt an einem Flughafen und es hat aber kein einziges Flugzeug damit etwas zu tun. Und zwar sprechen wir heute über den Brand am Flughafen in Düsseldorf. Der ist im April 1996 passiert. Es ist die größte Brandkatastrophe, die an einem deutschen Flughafen jemals passiert ist. Und dieses Unglück hat auch viele Diskussion ausgelöst, generell über den Brandschutz und die Sicherheit gegen Feuer an Flughäfen generell. Und wir sprechen in dieser Folge auch, das finde ich ganz spannend, auch so ein bisschen über die Architektur von Flughäfen, also was alles so dahinter steckt, wenn man einen Flughafen baut oder erweitert oder modernisiert. Also ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema und ja, das ist heute das, was wir euch in der Folge präsentieren wollen.
Und Max, wir haben ja einmal in einer Folge, glaube ich, einen blöden Witz über den Brandschutz am BER gemacht, dass dann da Leute rumstehen und schauen, dass da nichts passiert. Aber ich glaube, das ist jetzt unsere Chance, uns jetzt auch gegenseitig wieder beizubringen, warum es trotzdem natürlich in welcherlei Hinsicht auch immer wahnsinnig wichtig ist.
Genau, absolut. Es ging damals, glaube ich, um den Begriff der Brandwache, wo ich noch gesagt habe, das wäre ein Job für uns. Und aber wie wichtig das Thema Brandschutz auch bei der Planung ist, da sprechen wir später nochmal drüber.
Und wo das Ganze herkommt, deswegen finde ich es auch einfach sehr spannend.
Genau, kleiner Nerdfaktor noch am Rande zum Einstieg. By the way, am Flughafen Düsseldorf steht übrigens der höchste Tower Deutschlands, also da, wo die Fluglotsen oben sitzen. Der ist nämlich 87 Meter hoch. Wusste ich vorher auch noch nicht.
Das wusste ich auch nicht. Welcher, wo wir gerade bei dem Thema sind, warst du schon mal am Düsseldorfer Flughafen?
Nee, ich glaube nicht. Also zumindest abgeflogen bin ich, nee.
Ich glaube, der ist ja insgesamt relativ beliebt. Ich bin, obwohl aus NRW, tatsächlich auch noch nicht dort gewesen.
Was war dein NRW-Heimatflughafen? Münster-Osnabrück?
Münster-Osnabrück.
Tatsächlich, ja.
Ja, aber der ist auch so klein, da kann auch nicht so viel passieren. Deswegen hoffen wir es natürlich auch, nicht nur deswegen, aber auch aus vielen anderen Gründen, hoffen wir, dass wir nie über diesen Flughafen hier in unserem Podcast sprechen müssen.
Ja.
Und ja, aber dann würde ich doch sagen, Max, los geht's. Nimm uns einmal mit ins Jahr 1996.
Der 11. April 1996 ist am Flughafen Düsseldorf zunächst ein Tag wie jeder andere. Er gilt als wichtigster Flughafen in NRW und ist nach Frankfurt, München und Berlin der viertgrößte Airport in Deutschland, gemessen an den Fluggästen. 14 Millionen Fluggäste werden im Jahr 1996 in Düsseldorf gezählt. Und so werden auch an diesem 11. April 1996 hunderte Fluggäste erwartet, die zu Urlaubs- und Geschäftsreisen aufbrechen wollen. Ob an den Check-in-Schaltern, bei der Gepäckabfertigung oder am Vorfeld, der Betrieb am Flughafen läuft an diesem Tag reibungslos. Doch im Hintergrund, für die wenigsten Fluggäste von Interesse, bahnt sich eine Katastrophe ungeheuren Ausmaßes an. Im Ankunftsbereich des Terminals A finden am Nachmittag Bauarbeiten statt. Über einem Blumenladen sind Arbeiter mit Schweißarbeiten an der Decke beschäftigt. Nicht nur für die Passagiere sind diese Arbeiten kaum von Bedeutung, auch die Flughafenfeuerwehr weiß nichts von den Schweißarbeiten. Ein entscheidender Fehler, wie sich später noch zeigen wird. Doch erst am Nachmittag schlägt der geschäftige und routinierte Betrieb am Flughafen in Chaos und Entsetzen um. Gegen 15.30 Uhr beobachtet ein aufmerksamer Taxifahrer an der Deckenverkleidung über dem Blumenladen Funken und alarmiert die Feuerwehr. Die ist nach wenigen Minuten bereits zur Stelle, bleibt aber relativ gelassen. Sie vermuten einen Fehler in der Elektrik hinter der Deckenverkleidung. Doch dahinter lodert bereits ein Schwelbrand, für die Feuerwehrmänner noch nicht sichtbar. Und was noch niemand ahnt, an der Decke sind Styroporplatten verbaut. Diese sind nicht brandhemmend, im Gegenteil, und sie sind nicht besonders stabil. Der Schwelbrand entwickelt in kurzer Zeit eine enorme Wärme und so bricht wenige Minuten später der Hohlraum an der Decke ein, Sauerstoff gerät zum Brand und es kommt in Augenblicken zu einem Flashover. Die gesamte Decke fängt in Sekundenschnelle Feuer und brennt jetzt auf mehreren hunderten Metern. Um 15.55 Uhr wird für den gesamten Flughafen Feueralarm ausgelöst, doch die enorme Rauchentwicklung macht es den Rettungskräften schwer, die Lage schnell unter Kontrolle zu bringen. Für die Fluggäste, die sich zu diesem Zeitpunkt im Terminal aufhalten, beginnt jetzt ein Kampf um Leben und Tod. Erst am Abend gegen 19.30 Uhr ist der Brand unter Kontrolle, doch das Feuer hinterlässt ein völlig zerstörtes Terminal, in dem 17 Menschen den Tod fanden und fast 90 Frauen und Männer verletzt wurden.
Das ist wirklich ein sehr tragischer Fall mit vielen interessanten Aspekten auch, wenn man sich auch vorstellt, das sind auch, also woran ich gedacht habe, war, da sind echt einige Sachen dabei, die man sich heutzutage nicht mehr oder wo man sich nicht mehr richtig vorstellen kann, dass sie heutzutage nochmal so passieren würden. Da waren, obwohl das ja eigentlich auch nur oder keine 30 Jahre her ist, wie viel, wahnsinnig viel sich seitdem getan hat. Aber ich will da jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Lass uns doch nochmal ganz in den Anfang von der Katastrophe gehen. Also die Ursachen waren oder die Grundursache waren im Grunde genommen diese Schweißarbeiten. Kann man das so sagen?
Das kann man auf jeden Fall sagen als Auslöser. Um 13 Uhr begannen zwei Arbeiter mit ihren Arbeiten dort. Sie sollten über einem Blumenladen eine Deckenfuge neu schweißen. Und hier muss man sagen, ganz klar, der erste Fehler ist hier bereits passiert, denn die Flughafenfeuerwehr, die wusste gar nichts von den Arbeiten. Und deshalb wurde auch keine Brandwache abgestellt. Das ist wieder der Begriff, den wir vorhin schon kurz erwähnt haben, als wir mal in einer Folge auch über den Begriff gesprochen haben und die Parallele zum BER gezogen haben. Brandwache, schlicht und einfach, soll dann dort jemand stehen von der Feuerwehr, der das Ganze quasi beaufsichtigt und eingreift, weil das natürlich schon was Neuralgisches ist, wenn man jetzt in einem Terminal unter laufendem Betrieb mit Schweißarbeiten umgeht. Das ist nicht passiert. Die Flughafenfeuerwehr, die wusste gar nichts von den Arbeiten. Und deshalb ist dort ja auch keine Brandwache abgestellt worden. Und bei diesen Arbeiten ist dann relativ bald etwas passiert, nämlich ist diesen Arbeitern glühend heißes Bitumen von der Decke herabgetropft. Ich habe natürlich gegoogelt, was Bitumen ist. Das ist ein Bindemittel, das für Abdichtungen benutzt wird, viel auch im Straßenbau zum Einsatz kommt. Und dieses glühend heiße Bitumen, das fällt jetzt bei diesen Schweißarbeiten auf Styroporplatten, die in der Zwischendecke über diesem Blumenladen verbaut wurden. Das fällt zunächst auch gar nicht auf. Man sieht das auch gar nicht, weil es eben in dieser Zwischendecke ist. Und hier muss man sagen, hier passiert auch schon der zweite Fehler, wobei passiert ist, trifft es gar nicht so richtig, weil dieser Fehler ist vor Jahren oder Jahrzehnten schon passiert worden. Denn dieses Dämmmaterial, diese Styroporplatten, die waren nicht erlaubt. Also die wurden verbotswidrig beim Bau dieses Terminals in Düsseldorf verwendet. Das hat niemanden interessiert, das hat ist niemandem irgendwie auch aufgefallen. Sprechen wir später auch drüber, wenn wir uns um die juristischen Folgen kümmern. Auf jeden Fall fängt das nun an zu schwelen. Diese Styroporplatten, die sich dort leicht entzünden, als entsteht ein Schwelbrand. Man sieht ihn noch nicht wirklich. Aber dann, 2,5 Stunden, nachdem die Arbeiter dort begonnen haben mit ihren Arbeiten, gegen 15.30 Uhr macht dann ein Taxifahrer im Terminal eine Beobachtung. Und zwar sieht er hinter einer Deckenverkleidung Funken und er ruft die Feuerwehr. Und zwei Feuerwehrmänner kommen auch, die sind dann kurz danach, 4 Minuten später auch schon vor Ort, schauen sich die Sache an. Und was ich ganz interessant fand, sie sind jetzt nicht wirklich besonders alarmiert oder in Panik. Sie schauen sich das an und sie vermuten erstmal einen Fehler in einer elektrischen Anlage in der Decke. Also sie erkennen das jetzt nicht als Schwelbrand, der unbedingt gelöscht werden muss schon an dieser Stelle, sondern sie denken eher, es ist ein Fehler in der Elektronik und deshalb sprühen da Funken. Und als sie dorthin kommen, alarmiert von dem Taxifahrer, entdecken sie dann eher zufällig, muss man wirklich sagen, zufällig die beiden Schweißer, die da vor Ort arbeiten. Und sie fordern die beiden jetzt erstmal auf, dass sie ihre Arbeiten zur Sicherheit erstmal beenden sollen, weil sie eben noch nicht ganz wissen, was jetzt da hinten ist. Sie vermuten Fehler eben in der Elektronik und sagen, okay, hört erstmal auf zu schweißen. Das machen die Arbeiter natürlich auch. Aber was die Feuerwehrmänner zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen, dass in der Zwischendecke bereits ein Schwelbrand entstanden ist, also ein Brand ohne sichtbare Flammen. Und dieser Brand, dieser Schwelbrand greift jetzt immer mehr auf die Styroporplatten über, die eben in dieser Decke als Dämmmaterial eingebaut ist. Und es entsteht dort unbemerkt eine wirklich enorme Wärme und Hitze. Und gut 20 Minuten, Viertelstunde, nachdem die Feuerwehrmänner da vor Ort waren, sich das Ganze angeschaut haben, so um 15.50 Uhr kommt es dann zur absoluten Katastrophe, muss man sagen. Denn durch diese enorme Hitzeentwicklung, die durch diesen Schwelbrand entstanden ist, versagt die Stabilität in dieser Decke. Das heißt, in diesen Hohlraum oberhalb des Terminals dringt jetzt Sauerstoff ein. Und das ist klar, das wissen sogar wir, dass wenn Sauerstoff auf Feuer trifft, das heizt das natürlich an. Und es kommt dann zu einem sogenannten Flashover. Flashover ist quasi der englischsprachige Begriff für eine Phase innerhalb eines Brandes und bezeichnet dort quasi diesen Übergang von der Entstehungsphase zu einer Vollbrandphase. So heißt das ganz offiziell quasi in Feuerwehrdeutsch, sage ich mal. Und zwar einen wirklich schlagartigen Übergang, also ohne, dass ich das jetzt anbahnt, sondern es ist eher so explosionsartig, sage ich mal. Und so ist es dann eben auch in Düsseldorf passiert. Und zwar, Sauerstoff dringt ein, diese Styroporplatten haben versagt, es gibt keinen Hohlraum mehr. In diesen Hohlraum dringt jetzt der Sauerstoff ein. Und auf einer Länge von wirklich mehreren hunderten Metern kommt es jetzt zu einem Vollbrand auf dieser Zwischendecke oder in dieser Zwischendecke. Und dann endlich um 15.55 Uhr, nachdem ja wirklich dieser Schwelbrand schon die ganze Zeit da gelodert hat, um kurz vor 16 Uhr wird dann endlich der Feueralarm ausgelöst im gesamten Flughafen. Und auch erst jetzt durch diese enorme Rauchentwicklung, durch diesen Brand, der sich ja quasi durch dieses Terminal frisst, durch die Decke frisst auf hunderten Metern, erst jetzt erkennt auch die Feuerwehr den Ernst der Lage und dass es eben kein Fehler oder kein Schmorbrand jetzt irgendwo in der Elektronik ist, sondern dass sie es wirklich mit einem richtig großen Brand und Feuer zu tun haben.
Weißt du, an welchen Fall mich das ein bisschen erinnert? An den haben wir jetzt nicht besprochen, aber an Grenfell Tower und ganz aktuell, falls das ja gerade jemand in den Nachrichten mitbekommen hat, dieser Brand in Valencia in dem Hochhaus. Stimmt. In beiden Fällen und hier ja auch in Düsseldorf waren jetzt ja, und das ist ja irgendwie so eine, also absurd, dass da überhaupt sowas verbaut wird, was dann eigentlich eher wirklich brandfördernd als brandhemmend wirkt, aber es scheint zu passieren, damals wie auch heute leider immer noch. Aber jetzt zurück nach Düsseldorf. Welche Rolle genau hat da dann die Feuerwehr gespielt? Also es brennt jetzt im Grunde genommen alles, gab diesen Flashover. Was macht die Feuerwehr?
Ja, also die Flughafenfeuerwehr, die ging bei der Anfahrt, nachdem sie eben alarmiert wurde durch diesen Feueralarm, davon aus, dass sie diesen Einsatz alleine bewältigen können. Sie sind dann am Brandort angekommen und stellen bei einer ersten Erkundung sehr schnell fest, dass sie diesen Brand aber nicht alleine bewältigen können, weil natürlich dieses Terminal ist völlig verraucht. Die Decke steht quasi in Flammen. Es sind immer noch hunderte Menschen ja auch in diesem Terminal drin. Und deshalb wurde dann, nachdem die Flughafenfeuerwehr dort war, sehr schnell und sehr rasch die Feuerwehr der Stadt Düsseldorf alarmiert und im weiteren Verlauf dann auch noch weitere Feuerwehren, zum Beispiel vom Kreis Mettmann und vom Kreis Neuss, Wuppertal, Duisburg, auch aus Bonn wurden dann noch Einsatzkräfte nachbeordert. Also es war wirklich ein großes Ereignis, nicht nur in Düsseldorf, sondern in der ganzen Umgebung in der Region hat man Feuerwehren zusammengezogen und zum Flughafen geschickt. Und dennoch muss man sagen, dass die Mannschaften erstmal mit diesem Ausmaß dieser Brandkatastrophe etwas überfordert waren.
Vor allem nochmal auch klar wird, also wirklich, wie groß dieses ganze Feuer einfach war.
Genau, definitiv. Also diese Größe, und dann ist so ein Flughafen natürlich auch ein neuralgischer Punkt, weil es gibt natürlich immer diesen Sicherheitsbereich. Also die Feuerwehr muss ja auch mit ihren Einsatzfahrzeugen erstmal zum Terminal hinfahren. Das ist ja auch alles erstmal abgesperrt. Also es sind immer noch Flugzeuge, auch auf dem Rollfeld. Teilweise hat ja auch zu der Zeit noch Boarding stattgefunden oder sind Maschinen gelandet. Es gibt noch Gepäckabfertigung. Also so ein Flughafen ist ja auch was anderes als jetzt so ein Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, sage ich mal, in der Stadt. Und was dazu kam, das fand ich auch sehr spannend, die Flughafenfeuerwehr hatte auf ihren Funkgeräten andere Funkfrequenzen als die anderen Einsatzkräfte von den kommunalen und städtischen Feuerwehren. Und deshalb konnten die gar nicht so gut oder teilweise gar nicht miteinander kommunizieren. Und die auswärtigen Feuerwehrmannschaften hatten auch keine Lagepläne oder ein Gebäudeplan vom Terminal, weil das ist natürlich Aufgabe der Flughafenfeuerwehr. Das sind da die Spezialisten, die wissen, wo was ist. Aber jetzt eine Feuerwehr im Kreis Mettmann hat mit dem Flughafen Düsseldorf oder mit dem Terminal dann natürlich wenig zu tun. Und das alles hat auch dazu geführt, dass die Feuerwehren sich erstmal selbst austauschen mussten, wo ist was und wie bekämpfen wir diesen Brand jetzt. Und erst gegen 16.30 Uhr, das Ganze hat das natürlich verzögert. Wir erinnern uns, 15.55 Uhr wurde der Feueralarm ausgelöst und erst gegen 16.30 Uhr sind dann die ersten Helfer in die Ankunftsebene gelangt, um dort eben Menschen zu retten. Zu diesem Zeitpunkt sind aber bereits 16 Menschen in dieser Ankunftsebene an Rauchgasen erstickt und um 16.36 Uhr, also wir sind jetzt ungefähr 40 Minuten, nachdem der Brandalarm ausgelöst wurde. Erst dann wurde der Flugbetrieb am Flughafen in Düsseldorf eingestellt und die Flugzeuge wurden zum Flughafen Köln-Bonn umgeleitet. Und es hat dann nochmal wirklich lange gedauert, bis die Feuerwehren diesen ganzen Brand einigermaßen unter Kontrolle hatten. Nämlich erst abends gegen 19.30 Uhr war der Brand dann erstmal soweit unter Kontrolle. Ungefähr 1000 Feuerwehrkräfte waren an diesem Tag am Flughafen in Düsseldorf im Einsatz.
Das ist echt ein gigantisches Ausmaß einfach. Und ich finde das echt erschreckend, wie im Grunde genommen, also einmal wie schnell es quasi auch die ersten Opfer gab. Ne? Also da waren ja noch keine, im Grunde genommen 16.30 Uhr, als dann auch, ja. Also die haben quasi 35 Minuten gebraucht, um anzukommen, es auch schon die ersten Opfer gab, also wie schnell das Ganze auch einfach gegangen ist.
Ja, und mich überrascht es, dass es an einem Flughafen passiert, weil ich sag, da ist ja die Infrastruktur, oder würde ich behaupten, ohnehin ausgelegt auf Evakuierungen, auf Sicherheit und so weiter. Und dass es dann doch so lange dauert und dass auch zum Beispiel die Flughafenfeuerwehr andere Frequenzen hat im Funk als jetzt die anderen Feuerwehrleute damals, das finde ich auch ein Wahnsinn, dass das ja irgendwie so normal war und man irgendwie auch nicht hinterfragt hat, weil das wurde ja so auch irgendwie für okay befunden und so abgenommen auch.
Also es scheint sich niemand Gedanken gemacht zu haben, dass so ein Fall mal eintreten könnte, wo eben da zusätzlich Unterstützung angefordert werden muss. Und ja, aber du hast natürlich auch recht, also bei einem Flughafen denke ich persönlich nicht daran. Also ich habe nicht die Vorstellung, das ist ein Gebäude, wo ich nicht rauskomme, sondern wie du gesagt hast, das ist absolut auf Sicherheit ausgelegt, dieses Gebäude. Na klar, kommt man da raus. Aber so war es ja damals nicht. Und es gab ja auch innerhalb des Flughafens in Düsseldorf nochmal besonders, also Orte, die nochmal besonders stark getroffen waren. Wie zum Beispiel die Lounge von Air France.
Genau, das ist ein ganz tragischer Moment bei dieser Katastrophe. In der Lounge von Air France starben 8 Menschen und das wirklich Tragische und für mich auch Unverständliche an der Sache ist, diese Lounge wurde erst nachträglich ins Terminal eingebaut, nämlich 1990 und man hat beim Einbau schlicht und einfach vergessen oder übersehen, eine Fluchttür einzubauen und das hat eben zur Katastrophe geführt beim Flughafenbrand jetzt in Düsseldorf, denn die Menschen waren in der Lounge eingeschlossen und sie konnten nicht nach draußen, weil vor der Lounge alles voller Rauch war. Sie haben über Telefon aus der Lounge um Hilfe gerufen, aber zu spät, denn bis die Feuerwehr sich selbst durch den Rauch und durch das Feuer zu diesen eingeschlossenen Menschen in der Air France Lounge durchgekämpft hat, hat es nicht mehr gereicht. Es sind 8 Menschen in dieser Lounge erstickt. Nur ein einziger Gast konnte sich aus dieser Lounge retten. Das war ein französischer Geschäftsmann und er schlug mit einem Sessel nämlich eine Glaswand ein und stürzte dann mit diesem Sessel selbst mehrere Meter tief nach unten. Er hat sich zwar schwer verletzt bei diesem Sturz, aber er hat das Feuer überlebt als einziger Gast aus dieser Lounge. Und das finde ich wahnsinnig tragisch. Und ich finde es auch sehr verstörend, dass man, also 1990 ist jetzt auch nicht so mega lange her, sage ich mal. Und dass man selbst 1990 dann ja einfach irgendwie das gar nicht berücksichtigt, da einen Fluchtweg einzubauen, finde ich komisch. Also gerade eben bei einem Flughafen, ne?
Ja, ist echt hart. Vielleicht macht man sich da eine etwas zu optimistische Vorstellung, dass irgendwie, also wie hoch der Sicherheitsstandard damals gewesen ist, weil das sind echt die Sachen, die mich auch in dem Fall überrascht haben, dass es damals irgendwie echt noch nicht so lange her vieles, wo man denkt, eigentlich sollte das so ähnliche Sicherheitsstandards haben, aber oder beziehungsweise wie viel seitdem einfach passiert ist, damit wir jetzt eben mehr Sicherheit haben. Und das wäre jetzt so ein Fall. Was weiß man denn über die anderen Opfer?
Ja, es gibt noch einen weiteren wirklich tragischen und dramatischen Moment. Um kurz nach 16 Uhr ging ein Notruf aus einem Aufzug ein, denn der Aufzug war auf der Ankunftsebene eingetroffen. Die Türen dieses Fahrstuhls gingen auf und vor dieser Tür war quasi eine komplette Wand nur aus Rauch. Und in diesem Aufzug waren 5 Personen, darunter auch ein Vater mit seinem 6-jährigen Sohn. Und der dichte Rauch dringt jetzt natürlich durch diese offenen Türen sofort in den Aufzug ein. Und was wirklich schlimm ist und ja eigentlich auch so wirklich ein tragischer Moment, wo ich wirklich so eine Gänsehaut bekommen habe, als ich das gelesen habe. Dieser Rauch ist so dicht, dass er die Lichtschranke blockiert, dieses Aufzugs. Und in der Folge gehen die Türen in diesem Aufzug schlicht und einfach nicht mehr zu, weil der Rauch eben die Lichtschranke blockiert. Und es sind 5 Personen insgesamt in diesem Lift und alle 5 sterben an einer Rauchvergiftung. Und auch in einem weiteren Aufzug entdeckt man 2 Menschen, die dort gestorben sind. Und später nach den Löscharbeiten wird auf einer Toilette dann noch ein weiteres Opfer entdeckt. Und eine Person hat diesen Brand zunächst überlebt, stirbt aber dann Wochen nach diesem Brand im Krankenhaus. Und insgesamt sind bei diesem Flughafenbrand in Düsseldorf 17 Menschen ums Leben gekommen. Und es gab fast 90 Verletzte. Also wirklich eine wahnsinnig bittere und traurige Bilanz, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Und wir haben ja schon hier und da quasi angedeutet, aber eigentlich schon drüber gesprochen, dass da echt einiges im Argen gelegen haben muss mit den insgesamten Sicherheitsvorkehrungen dort. Hatte diese Katastrophe juristische Folgen für irgendwen letztendlich?
Ja und nein, würde ich jetzt mal sagen. Also nach dem Brand begann dann die Arbeit der Brandermittler und die sind tatsächlich auf sehr viele Fehler und Mängel gestoßen. Zum Beispiel gab es im ganzen Terminal A keine Sprinkleranlage. Es gab auch keine Rauchmelder in der Zwischendecke. Dann hat man auch festgestellt, dass die Entlüftungsanlage viel zu schwach dimensioniert war, um eben diesen Qualm oder Rauch aus dem Gebäude zu saugen. Und ein Ingenieur einer Brandversicherung hat einen Tag nach dem Brand schon eine Vermutung aufgestellt und der wird zitiert mit den Worten, es wurde da etwas zurechtgestrickt, um Kosten zu sparen. Also dieser Vorwurf steht schon relativ schnell im Raum und die Ermittler finden dann noch weitere Fehler und Mängel. Zum Beispiel, das haben wir am Anfang schon angesprochen, wurden eben Dämmstoffe verwendet, die schlicht und einfach brennbar sind. Also diese Dämmstoffe sind quasi illegal verbaut worden. Es wurden dort Brandschutzvorschriften missachtet. Und ja, eben wurde vermutlich aus Kostengründen, weil dieser Kunststoff günstiger ist, wurde Schaumpolystyrol verwendet zur Isolierung von diesen Decken, obwohl das eben überhaupt kein Stoff war, der irgendwie brandhemmend ist. Und auch bei den Schweißarbeiten selbst wurden Brandschutzvorschriften missachtet, weil eben keine Brandwache abgestellt war, weil die Feuerwehr nicht mal informiert wurde über die Arbeiten dort. Was man auch gesehen hat nach dem Brand, dass in den Belüftungskanälen war jede Menge Staub abgelagert. Also man hat die wirklich über Jahre scheinbar nicht wirklich gewartet oder sauber gemacht. Und dieser Staub ist natürlich absolut brandfördernd. Und so konnte sich das Feuer noch schneller ausbreiten als ohnehin schon. Es gab auch im Terminal keine Brandschutztüren. Und durch die Klimaanlage konnte sich der Rauch sehr schnell und auch sehr einfach dann im gesamten Terminal ausbreiten. Und das war einfach auch verantwortlich für die vielen Opfer, auch für die vielen Verletzten, weil der Rauch überall durch das Terminal hinziehen konnte, auch obwohl das Bereiche waren, die erstmal schon noch weit entfernt waren vom Brandherd selbst. Der Sachschaden insgesamt wird etwa auf 1 Milliarde D-Mark damals noch beziffert. Und 1996 beginnt dann auch der Prozess beim Landgericht in Düsseldorf. Angeklagt sind insgesamt 11 Menschen, unter anderem die Schweißer, die diese Arbeiten durchgeführt haben, aber auch die Bauleitung und zahlreiche Menschen, die für den Bau des Terminals vor 30 Jahren zuständig waren. Also da sitzen dann auch Architekten und Manager erstmal auf der Anklagebank. Und während des Prozesses kamen dann sehr viele Details zum Vorschein. Zum Beispiel eben das, was wir schon angesprochen haben. Aus Kostengründen wurden Baustoffe verwendet, die gar nicht ausreichend gegen Brände schützen sollen. Es gab keine Sprinkleranlage. Auch interessant, die Klimaanlage und auch die Aufzüge, die wurden erst zu spät ausgeschaltet. In der Regel sollte es so sein, dass man ja im Brandfall den Aufzug nicht benutzen soll. Da hängen ja auch immer die Schilder. Und dass diese Aufzüge dann auch abgeschaltet werden. Das ist in Düsseldorf nicht passiert. Und das hat dann auch eben zu dieser wahnsinnig tragischen Situation geführt, von diesem Aufzug, der mitten in diesen Rauch hineingefahren ist und eben dann dort nochmal so viele Tote gefordert hat. Was auch beim Prozess eben hinterfragt wurde, kritisch war, warum der erste Löschzug der Flughafenfeuerwehr erst 20 Minuten nach dem ersten Feueralarm eingetroffen ist. Und ja, es kam dann Ende 2001 zu einem Urteil, beziehungsweise eigentlich kam es zu keinem Urteil, denn das Verfahren wird eingestellt gegen die Zahlung von Geldbußen.
Was erstmal wahnsinnig überraschend klingt. Also wenn man sich wirklich anschaut, diese ganzen Mängel einfach, also da ist, muss ja irgendwie jemand für verantwortlich sein, diese Entscheidung da getroffen zu haben oder auch selbst solche baulichen Mängel wie, also total verrückt, wenn man sich vorstellt, dass so keine Sprinkleranlage eingebaut war und sowas.
Total,
ja. Wo man eigentlich denkt, dafür geht irgendjemand in den Knast. Aber so war es ja nicht.
Genau, also ich hatte genau den gleichen Gedanken. Ja, das Verfahren wurde eben gegen die Zahlung von Geldbußen eingestellt, denn das Gericht konnte nicht eindeutig klären, ob jetzt Baumängel schuld waren oder etwa das Verhalten der Feuerwehr, also dass sie zu langsam eben am Ort waren oder dass die Funkfrequenz nicht gestimmt hat. All das konnte das Gericht nicht eindeutig klären. Die Angeklagten, darunter eben die Schweißer, die Architekten oder auch eben Verantwortliche von Feuerwehr und Flughafen, sie mussten Geldbußen zahlen. Die lagen zwischen 3.000 und 20.000 Euro, blieben aber juristisch straffrei. Und der Richter begründet die Einstellung auch damit, dass die schrecklichen Folgen des Brandes nicht den Blick dafür verstellen dürfen, dass Angeklagten immer eine persönliche Schuld nachgewiesen werden muss, um sie zu bestrafen. Und diese persönliche Schuld konnte eben keinem nachgewiesen werden. Und das sei in diesem Prozess nicht möglich gewesen. Und deshalb gehen die Angeklagten juristisch alle straffrei aus. Ist, glaube ich, für Angehörige schwer zu begreifen. Ich finde es auch. Ja, ich meine, gut, wir haben das schon so oft gesagt, wir sind natürlich juristische Laien, das ist klar. Und ja, aber obwohl man so viele Mängel gesehen hat, niemand dafür irgendwie bewusst verantwortlich gemacht werden kann, finde ich schon irgendwie, ja, also denke ich schon drüber nach.
Ich finde jetzt, wir haben jetzt schon einige Fälle besprochen und oh, vielleicht schreibt uns da jemand auf Instagram, aber da freuen wir uns auch drüber. Auch wenn wir mal falsch liegen, lernen wir natürlich immer sehr gerne weiter dazu. Aber das ist natürlich oft, entweder habe ich das Gefühl, es geht in die Richtung eben so hier, es gibt keine individuelle persönliche Schuld, die nachgewiesen wird, oder irgendjemand quasi, der einen kleineren Fehler gemacht hat, wird quasi für schuldig befunden, obwohl im Hintergrund irgendwie eine komplett dysfunktionale Organisation steht, die quasi diesen Fehler erst möglich gemacht hat. Das sind so ein bisschen die beiden, ja, ich sag mal, Wege, wie es dann häufig verläuft. Und hier scheint es dann der letztere zu sein. Aber klar, es muss natürlich eine nachweisbare persönliche Schuld geben, dass es dort, ja, dass man sich dort schuldig gemacht hat. Aber das war ja damals. Wie ist es denn heute am Flughafen Düsseldorf?
Ja, also die Terminals A und B wurden durch diesen Brand wirklich sehr schwer beschädigt und Terminal A musste aufgrund dieser wirklich schweren Beschädigung völlig kernsaniert und das Terminal B auch abgerissen werden. Und das Terminal B wurde dann im Jahr 2001 nach der Brandsanierung wieder eröffnet. Und heute gilt der Flughafen Düsseldorf mit dieser Ankunftshalle aus viel Glas, aus Stahl, tatsächlich als einer der sichersten Flughäfen der Welt. Mehr als 10% der Baukosten wurden nur für den Brandschutz ausgegeben. Tausende Rauchmelder, Sprinkleranlagen, auch wirklich riesige Entrauchungsanlagen wurden eingebaut. Die Düsseldorfer Flughafenfeuerwehr wurde um ungefähr 100 Stellen aufgestockt. wurde auch ausgestattet mit modernem Equipment. Also es ist wirklich viel passiert am Flughafen Düsseldorf und er ist wirklich ein sicherer Flughafen. Bei der Recherche bin ich auf ein ganz spannendes Interview gestoßen. Und zwar im Deutschlandfunk Kultur mit Dieter Faulenbach da Costa. Der hat einen, würde ich behaupten, wirklichen Traumjob. Und zwar ist er Architekt und er hat sich spezialisiert auf Flughäfen und er plant seit Jahrzehnten Flughäfen, unter anderem auch die Erweiterung des Frankfurter Flughafens. Hans, ich frage dich, was für ein krasser, cooler Job, oder, wenn du einen Flughafen baust?
Wirklich, ja, wirklich absoluter Traumjob. Worüber man sich da alles Gedanken machen darf, ne? Also halt irgendwie, wie kriegt man die Leute da schnell genug durch? Aber auch so, dass sie nicht zu schnell sind, wenn es an den Läden vorbeigeht. Wie werden die Gebäude gebaut, damit die schnell zu ihrem Flug kommen oder auch wieder rauskommen und so weiter und so fort? Wie stellt man da ein ansprechendes Interieur her? Und ich finde es, könnte ich mich toll. Rest meines Lebens mit beschäftigen.
Voll, ich würde mich, glaube ich, da auch austoben. Und er wird in diesem Interview auch gefragt nach diesem Brand zum Flughafen Düsseldorf. Und das Terminal wurde eben quasi komplett neu gebaut, weil es ja eben so zerstört war. Und man hat sich bei diesem Neubau dann auch Sicherheitsexperten dazugeholt. Und er sagt eben, dass der Flughafen Düsseldorf in Bezug auf den Brandschutz wirklich zu den besseren Flughäfen gehört. Was er aber auch sagt, und das finde ich wieder ganz interessant, er sagt, es gibt gar keine Vorschriften, also verbindliche Richtlinien für Brandschutz und Sicherheit, weil jeder Flughafen ist ein Sonderbau. Also jeder Flughafen ist anders und jeder Flughafen hat auch ganz eigene Anforderungen und wird auch unterschiedlich genutzt. Es sind viele internationale Flüge, es sind da nur nationale Flüge, wird da viel umgestiegen, all das, und das muss dann jeder Flughafenarchitekt quasi auch berücksichtigen oder jeder Planer, der sich mit Flughafenplanung beschäftigt. Und er sagt eben, deshalb ist es auch für so Planer ganz wichtig, dass man sich von Anfang an Experten dazu holt, eben von Anfang an Brandschutzsachverständige, die sich damit auskennen. Denn er sagt zum Beispiel als Beispiel, wie will man so eine große Check-in-Halle in Brandabschnitte unterteilen. Und das stimmt, da habe ich nie drüber nachgedacht, aber diese Check-in-Bereiche, das sind ja riesige Hallen, wo ja auch keine Brandschutztüren oder so Tore irgendwie dazwischen sind. Das ist ja alles offen. Und darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, aber als ich dieses Interview gelesen habe, ist es mir eingefallen, das stimmt. Also man kann ja da gar keine Brandschutzwände irgendwie einziehen und trotzdem muss man aber irgendwie in der Planung dafür sorgen, was passiert, wenn es mal brennt, wohin zieht der Rauch ab, wo bauen wir Sprinkleranlagen ein, wie kommt die Feuerwehr hin? Und ja, fand ich auf jeden Fall total spannend, was so dahinter steckt. Und er sagt eben weiter, also Dieter Faulenbach da Costa sagt weiter, dass auch in Düsseldorf bei diesem Brand, warum es auch so viele Tote gab, war auch so ein Faktor, dass man viel mehr Wert auf Sicherheit gelegt hat, aber nicht bezüglich Brandschutz, sondern mehr gegen Terroranschläge. Zum Beispiel ist in der Lounge, in der Air France Lounge, über die wir gesprochen haben, da waren eben auch keine Fluchtwege oder es gab zum Beispiel auch diese Glasfassaden nach außen hin waren mit schusssicherem Glas ausgestattet, damit man eben gegen Terror gewappnet ist. Aber das macht es natürlich schwer, wenn man in einem Brandfall keinen Fluchtweg hat, wie es in dieser Lounge war. Und man aber gleichzeitig auch diese Lounge quasi abgeriegelt hat gegen schädliche Einflüsse von außen und jetzt dafür sorgt, dass auch niemand aus dieser Lounge rauskam. Und deshalb muss man eben immer darauf achten, sagt er, dass man diese Balance hält zwischen Sicherheit, die natürlich absolut wichtig ist, aber gleichzeitig, dass das dem Brandschutz nicht entgegensteht oder eben andersrum. Also es ist immer so ein Dilemma und er sagt eben, man muss von Anfang an für den Brandschutz jemanden hinzuziehen, der sich damit auskennt, für den Sicherheit und oder auch für Zollkontrolle, für den Grenzschutz, auch Polizeibehörden und das eben von Anfang an bei der Flughafenplanung. Also auch das war mir gar nicht so klar, was irgendwie so dahinter steckt und wie spannend auch so sein Beruf ist oder der Beruf eines Flughafenplaners oder Architekten oder jeder, der in diesem Bereich involviert ist, finde ich total spannend.
Absolut. Auch viel Psychologie dabei. Ich habe da mal was drüber gelesen, wie geschaut wird, wie man Leute quasi laufen und warten lässt. Das fand ich total spannend, weil wenn du, ich weiß nicht mehr genau, um welchen Flughafen es dort ging, aber es ging quasi darum, sagen wir mal, das ist so eine bestimmte Strecke, die die Passagiere zurücklegen müssen, um dann auf etwas zu warten. Und quasi haben die geschaut, wann sind die Leute glücklicher, wenn sie lange laufen und dann kurz warten oder wenn sie kurz laufen und lange warten. Und die, die lange gelaufen sind und dann nur kurz warten mussten, die waren tatsächlich zufriedener mit ihrer Flughafen-Experience als die Leute, die zwar nur kurz laufen mussten, aber dann eine sehr lange Wartezeit hatten.
Okay.
Das sind alles so diese, ja, so diese kleinen Feinheiten, die man da irgendwie im Kopf haben muss. Und du hast ja so eine ganz, ich sag mal, persönliche Erfahrung mit den Feinheiten eines Flughafengebäudes gemacht.
Genau. Wir wären natürlich nicht dieser Podcast, wenn wir nicht auch zu diesem Thema ein kleines Anekdötchen zu erzählen hätten. In diesem Fall von mir. Und zwar war ich vor Jahren, das war 2016 müsste das gewesen sein, war ich am Flughafen in München 2 Tage lang als Testpassagier, weil damals wurde das Terminal 2 erweitert und zwar durch das Satellitenterminal. Satellitenterminal deshalb, weil es hat keine Verbindung zu Fuß quasi zum Terminal 2, sondern da ist so eine Art U-Bahn oder so ein unterirdischer Zug, der einem vom Terminal 2 in dieses angeschlossene Satellitenterminal bringt. Das wurde im April 2016 eröffnet. Das sind, falls ihr von München mal fliegt oder dort umsteigt, die Gates K und L sind das. Das ist das Satellitenterminal. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das so genau weiß, ich habe dieses Terminal nämlich, ich würde es mal sagen, auf Herz und Nieren geprüft in diesen 2 Tagen. Und es waren wirklich die 2 schönsten Tage meines Lebens. Man konnte sich dort anmelden online und man hat kein Geld dafür bekommen. Und das ging dann 2 Tage lang. Und man hat eben Passagier gespielt und man hat immer Aufgaben bekommen. Also man hat dann Bordkarten bekommen, zum Beispiel fiktive, also die sahen schon original aus. Und dann wurde gesagt, okay, du bist jetzt gerade aus Chicago gelandet, du stehst jetzt hier an diesem Gate, hier ist deine Bordkarte für deinen Anschlussflug nach Hamburg und du musst jetzt bitte zu diesem Gate. Und das hat man dann gemacht und das dann wurde eben geprüft, findet man das Gate, ist alles richtig angeschrieben, finden sich die Gäste zurecht. Und man hatte manchmal so Spezialaufgaben, dass man zum Beispiel einen leeren Koffer dabei hatte und damit sollte man dann durch den Zoll und der Zoll hat einen dann kontrolliert. Also es waren echte Zollbeamte, weil der Zoll ja auch die Abläufe und so weiter trainieren sollte. Und so ging das den ganzen Tag. Wie gesagt, man hat kein Geld bekommen, man hat was zu essen bekommen und eine Tasse vom Flughafen München mit Flughafen München Logo drauf. Habe ich natürlich heute noch, ist klar. Und ich kann mich quasi blind in diesem Terminal jetzt aus, weil ich 2 Tage lang hin und her geschickt wurde. Ich habe gebordet, ich habe irgendwie Gepäck aufgegeben, habe Gepäck abgeholt und das fand ich total spannend für mich als sowieso sehr flugbegeisterten Menschen. Und ich mag auch so Flughäfen total gerne. Und ich fand das total cool. Und immer, wenn ich irgendwie in München mal lande oder abfliege oder umsteige, denke ich, das ist mein Terminal. Ohne mich wird das nicht so in Betrieb sein. Ich bin ein kleines Rädchen in diesem Betrieb gewesen. Ohne mich wäre das nicht in Betrieb gegangen. Ich habe mitgeholfen.
Das ist eine richtig schöne Vorstellung.
Ja.
Wie kommt man an so einen Job dran? Weißt du das noch?
Das war tatsächlich, glaube ich, in den Medien damals. Ich habe es irgendwo, glaube ich, gelesen im Internet oder so. Und dann konnte man sich einfach bewerben. Ich glaube, das gab es beim BER auch ein paar Mal. Oder es ist, glaube ich, tatsächlich üblich, wenn Flughafen neu entsteht oder ein Terminal erweitert wird, dass man das so einen Testbetrieb durchlaufen lässt. Da geht es, glaube ich, auch eher darum, dass die Mitarbeiter auch mit den Abläufen vertraut sind.
Ja.
Ich fand es super spannend. Ich würde das auf jeden Fall wieder machen. Man muss leider sagen, so oft passiert das nicht, weil es wird nicht ständig ein Terminal oder ein Flughafen neu gebaut in Deutschland. Aber wenn, bin ich der Erste, der sich da anmeldet und da mitmacht. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ist wirklich
also
cool.
Wenn sich bei euch in der Nähe ein neuer Flughafen gerade entwickelt, meldet euch, dann kommt Max vorbei. Vielleicht ich eigentlich, aber ich hätte auch Lust drauf.
Was soll ich sagen? Ja, das glaube ich, dass du Lust hast,
damit zu machen.
Na, definitiv. Dich sehe ich da sowieso in der ersten Reihe da mitlaufen. Ja. Wer, wenn nicht du, ja. Genau, aber das nochmal so zum Abschluss, weil wir jetzt so viel drüber gesprochen haben, was passiert, wie baut man einen Flughafen, wie achtet man auf den Brandschutz, auch sowas zum Beispiel, so Testbetriebe, auch das ist ja Teil von Tests und auch wo es um Sicherheit geht und so weiter. Und genau, diese Anekdote meinerseits noch gegen Ende. Aber bevor wir diesen Podcast abschließen, quasi noch eine Meldung in eigener Sache, sagt man immer. Dieser Podcast wird für eine Woche pausieren. Es gibt nächste Woche keine Folge von uns. Denn, Hans, du hast quasi, ja, du hast was Besseres zu tun, als mit mir einen Podcast aufzunehmen. Möchtest du es selber sagen, warum?
Man könnte meinen, was soll das sein, fragt man sich da erstmal. Was könnte es da Besseres geben? Und zwar, aber dann würde ich sagen, doch, gibt es. Und zwar, ich heirate.
Und die ganze Wahrheit ist, ich habe auch keine Zeit, ich habe auch was Besseres zu tun, weil ich bin auch auf der Hochzeit und zwar als Trauzeuge, nicht deiner, sondern der von deiner jetzt noch Verlobten, dann baldigen Frau.
Frau.
Deshalb, ich habe wirklich auch keine Zeit, ja. Aber es ist ja ein schöner Grund, warum wir pausieren müssen.
Ja, da müssen wir uns dann ein bisschen zurückhalten, dass wir da nicht vor Ort quasi am Altar hier noch eben eine Folge aufnehmen.
Nein, wirklich. Nee, aber was sagt man da? Also ich meine, ich bin eh da, aber ja, weiß ich nicht. Toi, 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 alles Gute. Genau.
Ja. Würde ich vielleicht nochmal vorher an deiner Stelle dann googeln, wenn, bevor du da toi, toi, toi sagst.
ja, ich weiß es nicht. Ich bin aufgeregter als du, aber mal schauen.
Das sehen wir dann. Aber ja, deswegen machen wir eine Woche Pause, aber dann sind wir auch wieder zurück.
Genau. Ihr findet uns bei Instagram, katastrophen.podcast. Wir freuen uns immer über Nachrichten, auch über Vorschläge zu neuen Fällen, die euch interessieren, Bewertungen und so weiter. Ihr findet dann auch die Bilder jetzt zu dieser Folge über den Flughafen Düsseldorf im Laufe der Woche auch online. Und dann hören wir uns in 2 Wochen. Nee, also eine Woche ist Pause und danach hören wir uns wieder. So.
Ja, genau. Und wir freuen uns drauf, dann wieder einen neuen spannenden Fall für euch zu haben.
Genau. In diesem Sinne, bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.